shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
Hallo und herzlich willkommen zum The Vibes Magazine NBA Podcast. Mein Name ist Jonas und heute wieder mit am Start für Folge Nummer 20 ist der Marius aus Köln. Moin, moin.
Servus Jonas, grüß dich. Alles gut bei dir?
Läuft. So ein bisschen bin ich langsam, ja, so ein bisschen Playoff-Fatigue setzt bei mir gerade ein. Ich finde die Serien zum Teil immer noch ziemlich nice, aber ja, von Bucks gegen die Nets habe ich mir ein bisschen mehr versprochen. Irgendwie kickt mich bisher die Sixers-Hawks-Serie auch nicht so richtig. Aber ich bin da ganz guter Dinge, dass sich das auch wieder ein bisschen dreht. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, spannend, dass du sagst, sehe ich tatsächlich ähnlich. Es ist gerade so ein bisschen, ja, die Dog Days der Playoffs irgendwie. Also so gefühlt greift noch keine Serie richtig. Es sind natürlich auch alle noch am Anfang. Ich glaube, Utah gegen Clippers könnte ganz geil werden. Da hatten wir jetzt erst ein Spiel. Nets gegen Bucks hat mich halt ultra enttäuscht. Wir nehmen am Donnerstagabend auf. Das heißt, wenn ihr das am Freitag hört, wisst ihr schon, wie Spiel 3 ausgegangen ist. Wir noch nicht. Aktuell steht es 2-0 für die Nets. Und zwar 2-0 mit Ausrufezeichen hinten dran. Das war ja sehr, sehr deutlich. Sixers Hawks finde ich auch so ein bisschen, ja, sind halt jetzt zwei Franchises, da interessiere ich mich jetzt auch nicht so heftig für. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Kommt aber vielleicht mit den nächsten Spielen und den nächsten Runden dann wieder.
Ja, könnte ich mir ehrlicherweise auch gut vorstellen. Und wie gesagt, also so wie du es gerade auch schon angesprochen hast, ich glaube, die Utah-Clippers-Serie ist wahrscheinlich ziemlich nice oder könnte noch ziemlich nice werden. Aber lass uns doch trotzdem mal anfangen mit der Serie, die gestern Nacht stattgefunden hat. Da gab es nur ein Spiel. Und zwar haben die Phoenix Suns gegen die Denver Nuggets gespielt. Ja, war wieder eine recht eindeutige Partie, muss man fairerweise sagen. Also nachdem Spiel 1 schon relativ deutlich an die Phoenix Suns ging, haben sie auch Spiel 2 relativ deutlich gewonnen. Und relativ deutlich heißt 123-98. Ja, was sind deine Erkenntnisse aus dieser Serie bisher?
Ja, erstmal bin ich auch da ein bisschen überrascht, wie viel besser die Suns sind im Vergleich mit den Nuggets. Also, was sich schon in der ersten Runde gegen die Lakers ziemlich deutlich abgezeichnet hat, ist, dass sie einfach mega eingespielt sind, dass da jeder genau weiß, was los ist. Die sind in die Playoffs gegangen und wussten jeder, was seine Rolle ist. Die wissen genau, wie sie zu spielen haben. Die sind ultra vielfältig. Jeder Spieler kann da mal richtig heiß laufen. Mikal Bridges war es jetzt im letzten Spiel, der alles getroffen hat und übernommen hat. Und Chris Paul mit dabei, der mega Playoffs spielt. Also seit er da von seiner Verletzung wieder sich erholt hat, ist er echt richtig stark. Sie haben jetzt 5 Spiele serienübergreifend gewonnen. Die 2 gegen die Nuggets und die letzten 3 gegen die Lakers. Das zeugt schon echt von einem sehr, sehr starken, ausgeglichenen Team.
Absolut, würde ich auch so unterschreiben. Und ich glaube, man sieht vielleicht auch so ein bisschen daran vielleicht, welche Probleme auch die Trailblazers hatten. Also das 4-2 der Nuggets gegen die Trailblazers zeigt wahrscheinlich auch eher, welche Defizite die Blazers haben, als welche Stärken unbedingt die Nuggets. Weil man muss ja fairerweise sagen, also ich glaube, wenn da Jamal Murray mit dabei wäre in dieser Serie, wäre das vermutlich eine echt spannende Serie. Ähnlich wie die Serie wahrscheinlich super spannend gewesen wäre, wenn Anthony Davis komplett fit gewesen wäre. Ich glaube auch nicht, dass die Lakers die Suns dann da aus der Halle geschossen hätten. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das wäre richtig eng geworden trotzdem. Oder dann nicht trotzdem. Und ähnlich ist es jetzt, glaube ich, auch bei den Nuggets.
Denkst du, dass Murray sie da so nah noch rangeholt hätte? Weil ich weiß gar nicht, ob das genau das ist, was ihnen jetzt gerade fehlt. Ich finde einfach, die Suns, die wirken fast schon übermächtig in diesen Matchups. Also was Paul und Booker irgendwie auf den Guard-Positionen da gegen wen auch immer ihnen entgegengestellt wird, abreißen, das hätte Jamal Murray wahrscheinlich defensiv auch nicht in den Griff bekommen. Und auf der anderen Seite ist er sicher ein mega starker offensiver Spieler, aber die Suns haben halt auch da mit einem Bridges, mit einem Crowder einfach genau die richtigen Spieler. Für mich sind die, wenn ich mir ein NBA-Team anhand von Spielertypen zusammenbasteln würde, würde ich die Starting Five genauso bauen, wie die Suns das haben. Also du hast einen mega starken Pass-First-Point-Guard, der das alles dirigiert. Du hast den elitären Scorer dann als Shooting-Guard neben ihm. Du hast zwei riesige Flügel, die alles wegverteidigen können. Und dann hast du noch einen Center, der zum Rim abrollt, der harte Defense spielt, der irgendwie jetzt auch ganz gute Hände mittlerweile hat und einigermaßen softe Finishes am Ring hinbekommt. Also das ist perfekt. Das würde man genauso in der Theorie aufbauen. Bestätigt sich ja jetzt auch darin, dass genau diese fünf sowohl in der Regular Season als auch in den Playoffs jeweils die fünf Spieler sind, die in dieser Kombination am meisten zusammengespielt haben. Also es gibt keine anderen fünf Spieler, egal bei welcher Franchise, die so viele Minuten zusammengegangen sind, weil es halt passt und weil das genau das ist, was du heutzutage brauchst.
Ja, interessanter Take auf jeden Fall. Aber kann ich dir wahrscheinlich auch recht geben. Und ich finde es auch interessant, das hatte ich gerade eben noch im Kopf, bevor du das so angesprochen hast. Die Suns haben da auch wirklich so Three-Level-Scoring, ne? Also sie haben die Schützen, sie haben mit Booker und Paul auch zwei Spieler, die von draußen treffen, haben mit Crowder und Bridges zwei Spieler, die von draußen treffen, dazu haben sie mit Booker und Paul wahrscheinlich zusammen mit Kawhi Leonard und KD die beiden besten Midrange-Scorer, die eben auch aus der Zone im Feld scoren können. Und da haben sie mit DeAndre Ayton einen Typ unterm Ring, der einfach alles reinmacht, was man ihm dann da hinwirft. Und das ist auch einfach unfassbar schwer zu verteidigen. Aber jetzt vielleicht auf deine Frage, ob das mit Jamal Murray so viel enger geworden wäre. Mhm. Ja, gute Frage. Kann ich dir ehrlicherweise so natürlich auch nicht beantworten. Die Suns sind einfach ein verdammt starkes Team. Ich glaube aber schon, dass mit einer zweiten richtig starken Scoring-Option, die sich auch den eigenen Wurf kreieren kann, sich für die Nuggets schon einiges ändert, weil aktuell konzentriert sich ja schon wahnsinnig viel auf Jokic. Den muss man irgendwie aus dem Spiel nehmen und danach ist bei den Suns, bei den Nuggets halt so ein bisschen tot. Und ich glaube, wenn man da noch eine zweite Option hätte, die auch die Aufmerksamkeit der Defense in einem ähnlichen Ausmaß wie Jokic auf sich zieht, dann ergeben sich natürlich für ihn wieder Freiräume, dann kann er auch seine Mitspieler wieder besser einsetzen, weil es dann halt irgendwo dann mal dann doch einen Switch gibt, der nicht passt oder irgendwie ein Double Team irgendwo von Murray oder so dann gezogen wird, wenn der mal so richtig heiß läuft, dann muss man ihn doppeln. Und dann glaube ich schon, dass das enger wäre, ob wir dann eine super krasse Serie über 7 Spiele sehen würden, keine Ahnung. Aber ja, ich glaube, so kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass die Nuggets da noch den großen Turn in der Serie schaffen. Vermutlich, wenn es gut läuft, gewinnen sie jetzt irgendwie ein, zwei Spiele. Aber das ist für mich auch das Maximale, was ich da sehen würde. Und ich würde auch so weit gehen zu sagen, dass sie da fast schon relativ deutlich das schlechteste Team aktuell sind, das im noch übrig ist im Westen. Also ich sehe die Clippers deutlich besser, ich sehe die Jazz deutlich besser und ich sehe auch die Suns logischerweise deutlich besser.
Ja, würde ich zustimmen. Ich glaube, das ist relativ eindeutig aktuell. Ich gehe auch davon aus, dass sie nicht gesweept werden. Dafür ist Jokic einfach zu stark. Dafür ist er jetzt vielleicht auch ein bisschen angestachelt, nochmal selbst aggressiver zu werden. Er hat jetzt einmal 22, einmal 24 Punkte aufgelegt. Vielleicht hat er, oder mit Sicherheit wird er noch ein Spiel drin haben, wo er offensiv einfach das komplette Scoring selbst übernimmt. Er hat jetzt die MVP-Trophäe bekommen vor dem letzten Spiel gegen die Suns. Der will so nicht ausscheiden. Also der will als MVP jetzt hier nicht in der zweiten Runde von denen weggesweept werden. Die werden sich was überlegen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die an der Starting Five ein bisschen was basteln, ein bisschen neu was ausprobieren, weil sie eben gegen diese gerade genannte mega starke Line-Up nicht so gut aussehen, immer schon relativ früh da einem Rückstand hinterherlaufen. Vielleicht hat Michael Malone da noch ein bisschen was in der Hinterhand, was er ausprobieren kann. Und dann wird Jokic bestimmt noch ein, zwei Spiele holen. Am Ende stehen dann aber die Suns in den Western Finals.
Ich bin mal noch gespannt. Gestern war ja auch Will Barton wieder dabei. Also so ein bisschen mehr Tiefe und Optionen auf den Guard-Positionen haben sie dadurch auch bekommen. Hatte noch eine krasse Minute-Restriction, hat nur 15 Minuten gespielt, aber dann immerhin 10 Punkte, 3 Assists, gute Quoten. Also Will Barton ist schon ja so ein bisschen die Bud Light-Version von Jamal Murray. Und das ist sicherlich auch eine Option, die ihnen da hilft, weil Facundo Campazzo, einer meiner Lieblingsspieler natürlich, hat grandiose, glaube ich, auch ein ganz, ganz gutes erstes Spiel gemacht, aber jetzt im zweiten Spiel hat man auch gesehen, okay, die Suns konnten sich ein bisschen drauf einstellen und dann war Campazzo komplett abgemeldet, ist da körperlich einfach nicht in der Lage, da mitzuhalten. Trotzdem macht es natürlich immer wieder Spaß, in der Serie zu sehen, wie entweder Jokic oder Campazzo da die Zauberpässe raushauen. Aber du wolltest was fragen.
Ja, es ging in die ähnliche Richtung, was die Nuggets denn noch machen könnten und wer da noch eingreifen kann. Da ist Barton sicher eine ganz gute Nummer. Allerdings spricht's halt auch ein bisschen für deine Mannschaft, ne? Wenn du in der zweiten Runde der Playoffs stehst und jetzt hoffst, dass Will Barton dir den großen Spark gibt, um da irgendwie noch weiterzukommen. Das ist einfach ein Kader, der ein Stück weit auf einem anderen Niveau ist als der Suns. Da kommt irgendwie ein Cam Payne von der Bank, der die Saison seines Lebens spielt, ein Cam Johnson, der von draußen dann noch ballern kann. Da kommen einfach noch andere Spieler hinten dran, als die Nuggets das aktuell in ihrem Kader haben. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass sie die Serie nochmal spannend machen können.
Ja, da bin ich mal gespannt. Dafür muss Chris Paul vielleicht auch wieder ein bisschen abkühlen. Der hat ja gestern ein grandioses Spiel gemacht. 17 Punkte, 15 Assists und dabei 0 Turnover. Und interessante Statistik dabei, es ist das dritte Spiel von Chris Paul, wo er mindestens 15, also das dritte Playoff-Spiel, wo er mindestens 15 Punkte, 15 Assists und 0 Turnover hatte. Und sonst gab es insgesamt seit Einführung der 3-Punkte-Linie 1979 nur drei andere Spieler, die das einmal geschafft haben, egal Regular Season oder Playoffs. Also das ist schon ziemlich krass. Der Einzige, der da auf einem ähnlichen Niveau unterwegs ist, was diese Statistik angeht, ist Magic Johnson. Noch vor dieser Zeit, der hat es auch dreimal geschafft. Aber das ist schon beeindruckend, mit was für einer Selbstverständlichkeit und auch für einer traumwandlerischen Sicherheit Paul da die Fäden zieht, oder?
Ja, ist der absolute Wahnsinn. Vielleicht so ein bisschen in Bild-Zeitungsmanier. Ich weiß, du wirst es hassen, aber was fehlt denn noch, dass Chris Paul der beste Point Guard aller Zeiten ist? Was würde ihn zur Nummer 1 machen? Oder wir haben uns vorher nicht vorbereitet, deswegen ist Jonas jetzt vielleicht gerade auf dem falschen Fuß ein bisschen erwischt von mir. Wer ist für dich der beste Point Guard aller Zeiten und gehört Chris Paul in die Diskussion mit rein?
Ja, schwierig. Ich finde die erste Frage fast einfacher. Also ihm fehlt der Erfolg. Also würde ich schon ganz klar sagen. Ich meine, es gibt ja immer wieder Diskussionen. Ja, Chris Paul, einer der besten Point Guards, der je gespielt hat, der Point Guard. Aber letztendlich hat der Kerl nichts gewonnen. Also er war einmal in den Conference Finals. Er war noch nie in den Finals. Er muss einfach mal jetzt auf seine alten Tage gesund bleiben und dann mal einen Titel holen. Also dann würde er, glaube ich, da noch mal in die obersten Sphären vordringen können, vermutlich. Aber wenn er, also wir kennen ja alle so den einen oder anderen Spieler, der überragend war, der aber nie einen Titel gewonnen hat. Und das ist ja speziell in den US-Debatten noch mal immer ein ganz anderes Manko, Charles Barkley. Aber ja, wen siehst du da vorne? Wahrscheinlich Magic, oder? Als Lakers-Fan?
Ja, auch, also grundsätzlich. Chris Paul würde mit dem Titel, glaube ich, da jetzt schon nochmal einen ganz schönen Satz nach vorne machen. Wobei, also noch aktuell jetzt schon von dem Titel von den Suns zu sprechen, ist vielleicht ein bisschen sehr früh. Wir sind immer noch in der zweiten Runde. Aber der Titelgewinn würde ihn da vielleicht in die Top 3 irgendwie katapultieren. Ich glaube, Magic hat halt nochmal, was man ja auch über Jordan immer sagt, für das ganze Spiel irgendwie nochmal so viel verändert. Also mit der Art und Weise, wie er halt rangegangen ist, wie sich die NBA damals verwandelt hat durch die Showtime Lakers und die Celtics als Gegner und so. Da hatte Magic so einen riesigen Einfluss daran mit seinem Hollywood-Lächeln. Da kommt Chris Paul wahrscheinlich nie ran. So viele Titel kann er jetzt nicht mehr gewinnen. Trotzdem gehört er definitiv in die Diskussion mit rein. Genauso wie in Steve Nash, der auch nie einen Titel gewonnen hat, aber der sicherlich mit zu den besten Point Guards aller Zeiten gehört.
Sehr gut. Dann lass uns doch mal weitergehen und im Westen aber bleiben und da mal auf die zweite Serie gucken, die gerade läuft, wo jetzt bisher ein Spiel gespielt wurde. Da werdet ihr auch, wenn ihr den Podcast hört, wahrscheinlich schon das Ergebnis des zweiten Spiels wissen. Und zwar geht es um die Serie der Utah Jazz gegen die LA Clippers. Da steht's aktuell 1-0 für die Jazz. Ja, was sind deine Erkenntnisse aus der Serie bisher?
Ja, ist natürlich sehr schwierig, das nach einem Spiel schon einordnen zu können. Ich finde, die Jazz haben mega Charakter bewiesen in dem Spiel und wirklich gezeigt, dass sie, wie du es auch in Daily Dose of Hoops dann auf Instagram zusammengefasst hast, dass sie halt for real sind, weil sie in Rückstand gegangen sind, im Prinzip das ganze Spiel über einem ganz ordentlichen zweistelligen Rückstand hinterhergelaufen sind und dann auf einmal im dritten Viertel halt wieder so ein bisschen in Gang gekommen sind. Die hatten ja eine lange Pause, weil ihre Serie in der ersten Runde deutlich früher zu Ende war als die der Clippers. 6 Tage oder so hatten sie, glaube ich, kein Spiel. Und als sie dann in Tritt waren, als vor allem Donovan Mitchell dann übernommen hat, der hat am Ende 45 Punkte erzielt, da wurde für meine Verhältnisse danach eher zu wenig drüber gesprochen. Also es ist schon echt, echt heftig gewesen, auch gegen diese Clippers-Defense. Und dann haben sie am Ende den Sieg geholt und die Clippers stehen 0-1 jetzt wieder hinten, obwohl sie ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Von daher Hut ab für die Jazz, für die erste Leistung. Und da müssen die Clippers erstmal zusehen, dass sie in der Runde weiterkommen, wenn sie auch aus meiner Sicht trotzdem weiterhin noch favorisiert sind. Ich würde auch eher davon ausgehen, dass die Clippers die Serie gewinnen und dann in den Western Final stehen. Wie siehst du das? Als Hardcore Rudy Gobert und Utah Jazz Fan.
Ja, ich bin definitiv kein Rudy Gobert Fan. Nur, da kommen wir nachher noch drauf. Wie sehe ich das? Ich habe da auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Auf der einen Seite kann man sagen, okay, die Utah Jazz brauchen 45 Punkte von Donovan Mitchell, um mit 3 Punkten gegen die Clippers zu gewinnen. Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist, sie gewinnen gegen die Clippers ohne ihren wahlweise zweit- oder drittbesten Spieler mit Mike Conley, was natürlich auch wahnsinnig beeindruckend ist. Und zwischen diesen zwei Extremen schwank ich so ein bisschen bei den Utah Jazz. Also Fakt ist, glaube ich, schon, dass wir in den nächsten Spielen einen stärkeren Kawhi Leonard sehen werden und wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen einen stärkeren Paul George. Davon ist vermutlich auszugehen. Der Kawhi hat jetzt 23 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists in dem Spiel gehabt. Da werden wir bestimmt auch mal noch die ein oder andere 40-plus-Performance von ihm sehen, könnte ich mir gut vorstellen. Und ansonsten bewahrheitet sich halt einfach auch ähnlich wie bei den Suns, dass die Jazz einfach ein richtig gutes Basketballteam sind. Ne? Das haben wir vorhin bei den Suns noch ein bisschen vergessen. Zur Starting Five, die man sich so bauen würde, kann man mit Monty Williams auch noch einen Coach daneben stellen, den man wahrscheinlich auch so direkt mitnehmen würde. Ja. Ähnlich ist es bei den Utah Jazz auch. Also die sind einfach super gut gecoacht, sind sowohl im Angriff als auch in der Defense einfach ein super Teamverbund. Jeder kennt seine Rolle. Du hast trotzdem ziemlich herausragende Einzelspieler, sowohl in der Defense mit Rudy Gobert und auch Royce O'Neal. Und im Angriff mit Donovan Mitchell, jetzt schon ein Spieler, der, wie du es auch schon richtig gesagt hast, halt immer wieder unterm Radar fliegt für das, was er eigentlich macht. Also ich habe auch mal geschaut, er ist jetzt zusammen mit Karl Malone, der...
Noch der so Spieler, einer ohne den, Titel.
Noch einer ohne Titel, genau. Die haben beide bei den Jazz 40-plus-Punkte-Spiele aufgelegt und Karl Malone hat dafür aber... Ja, gefühlt 10 Jahre mehr gebraucht als Donovan Mitchell. Also der Typ ist auch einfach ein richtig krasser Scorer. Playoff Career Average 28 Punkte. Jetzt in den Playoffs steht er fast bei 32 Punkten. Also sie haben da auch mit Mitchell einen Spieler, der dir halt eben diesen Scoring Punch geben kann und der auch einfach mal Spiele übernimmt, wenn sonst nichts geht. Dazu kommen dann eben so Leute wie Ingles und Bogdanovic, die einfach sehr, sehr gute Rollenspieler sind, sowohl vor allem in der Offense. Und dann halt eben besagter Jordan Clarkson als Six-Man ausgezeichnet oder auch einen Derek Favors, der jetzt im Spiel gegen die Clippers echt einen riesen Job gemacht hat. Der so ein bisschen, ja, nicht unbedingt eine Off-Night, aber so ein bisschen die schwächere Leistung von Rudy Gobert so ein bisschen ausgeglichen hat. Und die sind einfach ein richtig, richtig gutes Basketballteam.
Ja, safe, würde ich so mitgehen. Was ich auf der anderen Seite bei den Clippers nicht so richtig verstehe oder wo ich nicht so richtig schlau draus werde, erklär mir mal, was ich mit Kawhi Leonard anfangen soll, weil gefühlt bin ich halt nach jedem zweiten Spiel so ein bisschen enttäuscht davon, wie er das Spiel angegangen ist. Er macht keine schlechten Spiele. Also Kawhi Leonard hat irgendwie gefühlt, wüsste ich jetzt nicht, wann er mal wirklich ein Spiel gemacht hat, wo ich danach gesagt habe, boah, ist der, das war jetzt irgendwie nix oder keine gute Leistung. Aber er ist für mich halt in manchen Spielen oder in einem Großteil der Spielen viel zu passiv. Ich finde die Höhen und Tiefen, die man da erlebt, von einem, ich schieß mal eben die Mavericks ab und gewinne hier ein Game 7 und ein Game 6 irgendwie gefühlt im Alleingang, zu jetzt, ja, ich mache so ein paar ruhige 20 irgendwas Punkte, 23 waren es jetzt im ersten Spiel. Das passt für mich halt einfach nicht. Also wir haben jetzt 2 Jahre Kawhi Leonard bei den Clippers gesehen. Ich weiß noch, am Anfang, als er da zu den Clippers gekommen ist, hast gerade du auch immer wahnsinnig von ihm geschwärmt, und nach seiner Raptors-Zeit und so war er irgendwie für alle der beste Spieler der Liga. Und immer wenn es darum ging, ja, wen willst du jetzt gerade haben oder wer ist hier der Killer, wer macht dein Team im Alleingang irgendwie zum Champion? Kawhi Leonard. Und jetzt, also 2 Jahre lang halt nur diese Outbursts, so diese einzelnen Spiele, die er mal wirklich überragend gespielt hat, aber jetzt wieder nichts. Ich finde einfach, wenn du in eine Serie rein startest, du verlierst das Spiel am Ende mit 3 Punkten und dein Topstar hat 23 Punkte gemacht und für meinen Geschmack viel zu wenig Würfe genommen, dann ist das einfach ein Manko.
Mhm. Ja, kann ich mir auch nicht so richtig erklären. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, 19 Würfe hat er genommen. Und davon auch echt viele erst im vierten Viertel. Also im vierten Viertel hat er nochmal einiges gescored. Gute Frage. Also sehe ich ähnlich. Ich finde es schon immer wieder krass und würde das auch immer noch unterstreichen, dass Kawhi Leonard, hat man ja auch wieder gegen die Mavs gesehen, wenn es drauf ankommt, Spiele im Alleingang entscheiden kann. Sowohl eben in der Offense als auch in der Defense. Also er hat auch Luka Doncic extrem stark verteidigt in den vierten Vierteln. Ein Grund könnte natürlich schon sein, dass er teilweise ein bisschen körperliche Probleme hat, ne? Also seine Knie sind, glaube ich, ziemlich matsch, wenn man sich so ein bisschen die Injury Reports von Kawhi Leonard mal durchliest. Also da ist wirklich nicht mehr viel ganz in seinen Knien. Das ist ja auch der Grund, warum während der Regular Season immer Load Management bei ihm betrieben wird. Mhm. Das könnte natürlich irgendwo ein Grund sein. Aber so ganz ehrlich, so richtig erklären kann ich es mir auch nicht. Und eigentlich müsste man schon denken, mit den Fähigkeiten, die er da hat, dass er da konstanter spielt. Und es stimmt schon. Und es ist auch nicht so, finde ich, dass er in diesen Partien, wo er ruhiger ist, dass er jetzt unbedingt, dass man den Eindruck hat, es läuft nicht. Also man hat eher den Eindruck, er hält sich einfach zurück.
Ja, genau. Er zwingt's nicht. Er sagt nicht, hey, ich will jetzt den Ball haben, ich will es jetzt machen. Außer halt in zum Beispiel Game 6 gegen die Mavs, da hast du ihm richtig angemerkt, da wollte er den Ball haben, er wollte die Würfe nehmen, und er hat sein Team halt angeführt. Aber gefühlt ist das so ein bisschen Paul George, Kawhi Leonard, ja, die gucken halt mal so ein bisschen, was los ist. Manchmal haben sie quasi, sehr negativ ausgedrückt, Bock, das Ding jetzt zu übernehmen. Und manchmal schwimmen sie halt nur so mit. Und ich finde, für einen Spieler auf seinem Level, mit dem, was er erreicht hat, kann er halt nicht einfach mitschwimmen. Also da muss er das Ding übernehmen, muss für sein Team der klare Leader sein und solche Spiele dann auch mal gewinnen können. Aber gut, am Ende werden uns die Clippers-Fans alle auslachen, wenn er es dann jetzt in einem Game 6 und Game 7 gegen die Jazz wieder machen würde und sie dann noch eine Runde weiterkommen. Von daher vielleicht ein bisschen verfrühte Kritik. Ich weiß nur persönlich als Fan einfach aktuell nicht so richtig, wie ich ihn einordnen soll. Würde man die Spieler gerade ranken, hat er zum einen mit die besten Playoff-Leistungen gezeigt und zum anderen in Spielen halt total untergetaucht. Das fällt mir schwer, ihn da zu bewerten.
Das würde ich schon noch ein bisschen revidieren wollen. Also 23 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists ist für mich jetzt auch nicht untergetaucht.
Ja, wenn LeBron das macht, dann zerreißen ihn alle.
Ja, LeBron hat es die komplette Serie über gemacht.
Ja,
nicht mal wahrscheinlich. Und ja, wer hat ihn kritisiert? So viele waren es nicht. Sie haben alle gesagt, oh mein Gott, LeBrons Rollenspieler waren alle so schlecht. Und er sagt danach, ja, er spielt jetzt mit dem Toon Squad. aber ja, Kawhi Leonard, ich würde es auf jeden Fall definitiv, wenn ich das irgendwie ranken müsste, auch aktuell, würde ich wieder sagen, dass er irgendwo in den Top 3 ist. Und würde auch definitiv sagen, dass er bei weitem, habe ich auch in meiner Preview zum Spiel gesehen, auf thevibesmagazine.com, beziehungsweise nicht gesehen, sondern geschrieben, dass Kawhi der mit Abstand beste Spieler in dieser Serie ist. Und dabei würde ich auch bleiben. Und ja, wir werden schon heute Nacht sehen können, ob ich da recht habe.
Ja, vermutlich hast du recht. Du hattest ja auch im Defensive Player of the Year recht, ne? Kann man vielleicht auch noch kurz drauf kommen. Dann spreche ich es halt selber an und schieße mir selber ins Bein. Natürlich hat nicht Ben Simmons gewonnen, vollkommen unberechtigt, sondern Rudy Gobert hat sich das Ding geholt. Hat ja auch in Game One dann mit einem sehr, sehr geilen Block zum Ende nochmal die Overtime verhindert. Also ja, Glückwunsch an Rudy. Drittes Mal in den letzten 4 Jahren. Kann man einen Haken dran machen, oder?
Ja, definitiv. Ich meine, jetzt hat er gerade in den Playoffs und auch in der ersten Runde gegen Memphis und so schon mal natürlich wieder das ein oder andere Highlight drin gehabt. Und ich fand, man hat mal außerhalb von diesen Highlight-Plays jetzt mit wie dem Block gegen Morris und den gegen Morant und so, man hat im Spiel gegen die Clippers schon auch gemerkt, dass da ein gewisser Respekt war, von den Clippers in die Zone zu ziehen. Also es ist schon krass, wie sehr er in Korbnähe die Würfe verändert. Also das ist schon, glaube ich, weiß nicht, Miles Turner ist vielleicht noch jemand, der da so ansatzweise mithalten kann. Aber Rudy Gobert ist ja schon auf einem ganz anderen Level unterwegs. Ja, und jetzt drei Titel in 4 Jahren. Jetzt gibt's noch 2 Spieler, die da vor ihm sind, was die Titelanzahl angeht. Weiß nicht, kommst du drauf, wer es ist?
Ja, du hast es heute in Daily Dose of Hoops erzählt. Ben Wallace und Dikembe Mutombo, habe ich mir natürlich angehört. Ja, gut möglich, dass er sich die beiden noch schnappt, ne? So alt ist er ja noch nicht, das wird er sein, irgendwas Ende 20. Nicht unmöglich, dass er da vielleicht sogar dann die 5 knackt. Wenn wir schon bei Titel und Auszeichnungen sind, du hast auch eben schon über Monty Williams und Quinn Snyder gesprochen. Das waren für mich die beiden, die eigentlich auf 1 und 2 in der Coach of the Year-Wahl hätten landen sollen. Gewonnen hat jetzt am Ende Tom Thibodeau von den New York Knicks. Was hast du davon gehalten? Wie schätzt du das ein?
Ja, würde ich so ein bisschen unter dem Thema Big Market irgendwie abhaken. Also ohne jetzt hier Disrespect gegen Tom Thibodeau, auch unfassbare Leistung, die Knicks da in die Playoffs zu tragen. Aber dennoch würde ich irgendwo dabei bleiben zu sagen, okay, Quinn Snyder oder auch Monty Williams, vielleicht sogar mittlerweile eher noch Monty, der das eigentlich verdient hätte. Und ich glaube schon, dass es einfach einen riesen Einfluss hatte, so wie das halt oft ist bei den Awards, dass es halt einfach eine mega krasse Story ist, dass Tom Thibodeau jetzt in diesem größten aller NBA-Märkte eben diese Story, diesen Erfolg verbuchen konnte. Sicherlich auch wirklich grandiose Arbeit gemacht hat, aber ich glaube, das hatte schon einen sehr großen Einfluss, dass ja einfach sehr, sehr viele Leute auch international auf New York gucken.
Ja, sehr gut möglich. Und immerhin in der Wahl unter den Coaches selbst hat der Monty Williams die Auszeichnung bekommen. Also der Respekt von seinen Kameraden, Kollegen ist auf jeden Fall da. Bleibt noch ein Titel, wo ich gern deine Meinung zu wüsste. Wer ist denn jetzt der tatsächliche Playoff P? Paul George hat sich ja letztes Jahr verdient in den Playoffs. Jetzt hat Porzingis ihm da so ein bisschen den Rang abgelaufen gehabt in der ersten Runde mit seinen eher durchwachsenen Leistungen. Jetzt nach dem Spiel gegen die Jazz könnte man meinen, dass Paul George alles dafür tut, dass er den Spitznamen wieder zurückbekommt.
Ja, ich weiß nicht. Also auch da ähnlich wie in Runde 1 gegen die Mavs bei Paul George. Also wenn du 25 Punkte irgendwie machst und alle sagen, du hast eine Off-Night, kann ich glaube ich mit leben. Jetzt hat er 20 Punkte, 10 Rebounds gemacht. Ist auch nicht so verkehrt.
Prozente?
Ja, gut, okay, Field Goal Quote war natürlich miserabel, 24%. Ja, also ich würde schon sagen, Porzingis kratzt da schon sehr sehr stark an diesem Titel. Wobei, da hatten wir es ja mit Tim auch schon mal davon, dass es vielleicht auch ein bisschen unfair ist, weil er halt einfach nicht so wirklich fit ist. Und ja, die Offense der Mavs halt auch sehr, sehr, sehr stark auf Luka zugeschnitten ist, jetzt kaum Plays irgendwie für Porzingis gelaufen werden. Aber er gleichzeitig, wenn das dann irgendwie in der Saison oder auch letztes Jahr mal der Fall war, dann halt auch nicht wirklich was draus machen kann. Also bei Porzingis ist viel mehr, finde ich, die Frage, kann er überhaupt auf diesem Niveau, das von ihm erwartet wird, irgendwie konstant abliefern? Und bei Paul George ist es ja eher so wirklich diese mentale Ebene. Ich glaube, das ist bei Porzingis gar nicht mal unbedingt so der Fall, dass man da sagen kann, oh, er hält im Druck nicht stand. Und deshalb, für mich ist dieser Playoff Way of P-Titel so ein bisschen eben mit diesem, er kann's eigentlich, aber er hält dann dem Druck nicht stand, dieser mentalen Ebene verbunden. Und deshalb, ja, tendenziell, wenn dann immer noch Paul George, weil ich glaube, dass Porzingis, ich da eher Zweifel dran hätte, dass er die Rolle, die ihm da angedacht ist, überhaupt ausfüllen kann.
Ja, guter Punkt. Thema Porzingis habe ich spannende Trade-Möglichkeiten neulich gehört in irgendeinem Ami-Podcast. Gab keine Quellen oder so dazu, da hat nur einer wieder ein bisschen an der Trading-Maschine rumgespielt. Es geht um 3 Teams, die direkt involviert sind. Die Cleveland Cavaliers, die Boston Celtics und die Dallas Mavs. Wer geht wohin?
Die Cleveland Cavaliers, die Boston Celtics.
Und logischerweise die Mavs wegen Porzingis.
Puh.
Ist noch ein zweiter Big Man mit drin und ein neuer Guard kommt nach Dallas.
Okay. Zweiter Big Man und neuer Guard. Ja, schwierig. Komm ich nicht drauf. Ich weiß nicht.
Kemba Walker zu den Mavs, Porzingis nach Cleveland und Kevin Love dafür zu den Boston Celtics. Wäre ein zweiter Shot Creator neben Luka. Wäre ein junges Cavs-Team, das drauf hofft, dass aus Porzingis vielleicht doch noch irgendwas wird neben den beiden jungen Guards. Und die Celtics hätten noch einen dritten Star Big Man quasi, der die Zone ein bisschen freiräumt für die Drives von Brown und Tatum. Deswegen die 3, weil die verdienen alle nördlich von 30 Millionen und niemand würde die für irgendwas anderes traden als so einen weiteren Scheiß-Contract, wie die halt innehaben.
Ja, stimmt. Das ist so ein bisschen halt hier, ihr nehmt mein Problem,
genau.
Ich nehme eures. Ja, stimmt. Also gerade, ja, also Kevin Love wollen die Cavs ja auf jeden Fall loswerden. Von dem her würde es vielleicht mit Porzingis so irgendwie ganz, ganz gut funktionieren. Wobei, ja, ich da vermutlich, ist auch irgendwie für alle 3 Teams nicht so geil, finde ich.
Also
ja,
ich glaube, halt
wollen die
Cavs
Porzingis, nee, ja. wollen die Celtics unbedingt Kevin Love, vielleicht noch am ehesten wollen die Mavs Kemba, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe tatsächlich mal noch kurz ein bisschen rumprobiert an der Trade Machine und habe mal überlegt, was wäre denn 1:1 Kristaps Porzingis gegen CJ McCollum? Wer sagt nein?
Man, krass. Passt
also
das
geht
mit dem, verdient CJ
ja,
so viel?
Also, okay. Ja, hat mich auch gewundert, ob das jetzt wirklich für beide so viel besser ist, für Portland wäre natürlich, könnte man halt sagen, okay, sie bekommen irgendwie Shotblocking und,
ja, aber auch nicht wirklich,
sie,
ne?
Und sie verändern halt was, also das ist so mehr der Punkt, dass man halt sagt, okay, man ist an einem Punkt angekommen, wo es halt einfach in der Konstellation, wie man aktuell zusammenspielt, nicht funktioniert und man probiert einfach was Neues, ohne dass es jetzt irgendwie perfekt passt und irgendwie super genial ist, würde aber 1:1 gehen. Also nochmal, was meinst du, wer sagt nein?
Die Blazers sagen nein. Also aus Mavs Sicht würde ich das sofort unterschreiben, würde ich sofort machen. CJ, super, Scorer. Porzingis gibt dir defensiv sowieso gar nichts, dann lässt du halt Maxi Kleber mehr spielen, guckst, wen du noch bekommen kannst und dann. Also ich glaube, die Portland wird das nicht machen.
Ja, würde ich vermutlich auch sagen. Gut, dann lass uns das Thema doch mal zumachen und in den Osten schauen und da wahrscheinlich direkt mal mit der Serie 76ers gegen die Hawks anfangen. Auch da wieder vielleicht die Frage, was hältst du bisher von der Serie?
Ja, wie wir es im Intro ja schon so ein bisschen gesagt haben, hat die mich jetzt noch nicht so richtig gepackt. Ich kann es gar nicht so richtig festmachen, woran das liegt, weil eigentlich ja schon wirklich auch imposante individuelle Performances zumindest dabei waren. Joel Embiid spielt mega, mega stark, 39 Punkte im ersten, 40 Punkte im zweiten Spiel. Ich glaube, an die Verletzungsfrage muss man jetzt gar nicht mehr so wirklich viel Zeit verschwenden. Der ist fit, sonst wird er nicht so spielen. Der faked teilweise an der Dreierlinie sein Dreier und zieht dann mit einem Zug zum Korb, wie du ihn erstmal haben musst, wenn du größer als, wie groß ist der, auf jeden Fall über sieben Fuß. Auf der anderen Seite Atlanta, die im ersten Spiel halt mega drauf losgeballert haben, die da echt offensiv richtig, richtig stark waren, die dann wieder so ein bisschen ins Wanken gekommen sind und sich das Spiel fast noch hätten klauen lassen von den Sixers. Es könnte eine lange Serie werden. Atlanta ist für mich nochmal ein Stück weit jetzt etablierter durch die ersten beiden Spiele gegen die Sixers, als sie es nach der Erstrundenserie gegen New York sowieso schon waren. Könnte viel passieren, bleibt abzuwarten. Was ist dir bislang aufgefallen?
Ich fand's ja relativ beeindruckend. Deshalb habe ich den Defensive Player vorher nicht angesprochen. Ben Simmons macht einen richtig starken Job gegen Trae Young. Also ja. in Game 1 hat er ihn relativ wenig verteidigt, erstaunlich wenig. In Game 2 war es dann wirklich so, wenn Ben Simmons ihn verteidigt hat, hat er ihm ganz schön die Handschellen angelegt. Und man hat auch definitiv nochmal einen krassen Qualitätsunterschied gesehen zwischen Ben Simmons und Matisse Thybulle. Also immer, wenn Thybulle reinkam und ja, dann ist Trae Young so ein bisschen aufgeblüht, hat da seine Punkte gemacht, hat da seine Mitspieler eingesetzt. Und sobald Ben Simmons wieder da war, war er wieder an der Kette und das Ding war so ein bisschen durch für ihn. Das war, fand ich schon echt krass. Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, ob Ben Simmons das Niveau so halten kann. Aber vielleicht da mal die Frage, stimmst du mir dazu oder hast du es irgendwie anders oder habe ich da einen falschen Eindruck?
Also den Unterschied zu Thybulle hatte ich jetzt so nicht präsent, ganz ehrlich. Was man im ersten Spiel halt gesehen hat, dass es Welten sind, ob Danny Green ihn verteidigt oder halt Simmons oder Thybulle. Was sich Doc Rivers dabei gedacht hat, keine Ahnung. Zum Glück wurde das dann hinten raus und in Spiel 2 auch nochmal angepasst. Und ja, Ben Simmons ist einfach, keine Ahnung, das ist ein stranger Spielertyp, der verteidigt den deutlich kleineren Trae Young perfekt weg. Der kann switchen auf irgendwelche größeren Flügel. Hat, glaube ich, im zweiten Spiel irgendwie 4 Punkte oder so gemacht. Sein Team hat trotzdem gewonnen. Er ist der Starting Point Guard und irgendwie zweitbester Spieler der Mannschaft. Der hat so einen großen Impact auf alles andere. Er hat, glaube ich, auch im zweiten Spiel nur 7 Assists oder so gesammelt. Mhm. Hatte ich beim Schauen den Eindruck, dass der garantiert zweistellige Assists hat, weil der so aufs Tempo gedrückt hat, weil der so immer direkt die Transition gesucht hat. Vermutlich hat er dann halt immer den Pass zum Assist quasi gespielt. Also war für mich ein ganz, ganz, ganz starker Auftritt von ihm, auch wenn das der Boxscore nicht unbedingt vermuten lässt. Mal schauen, was Trae Young jetzt zu Hause in Atlanta abreißen wird und ob er da sich besser gegen Ben Simmons durchsetzen kann. Ich würde fast vermuten, dass das wird nichts.
Ja, wird auf jeden Fall spannend. Wird auf jeden Fall was, wo man drauf gucken muss. Wird natürlich auch interessant sein zu sehen, wie McMillan es irgendwie schafft, Trae Young da andere Matchups zu verschaffen eventuell, ne? Also mal auch da wieder zu gucken, bekommt man es irgendwie hin, Simmons an irgendwelchen Blöcken abzustreifen. Ja. Vermutlich schwierig, weil er da echt auch stark ist. Aber ansonsten bin ich schon einigermaßen auch beeindruckt von dem Hawks-Team, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass die so gut unterwegs sind. Jetzt war es in Game 2 dann am Ende relativ deutlich, wobei man da auch sagen muss, dass die Sixers natürlich echt stark gespielt haben mit einem Embiid, der wirklich richtig gut drauf war. Sie haben fast 50% Dreier getroffen und das wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen normalisieren im Verlauf der Serie wieder. Und ja, dann bin ich mal gespannt. Bei den Hawks gab es noch eine Hiobsbotschaft, DeAndre Hunter hat sich verletzt, ist mit einem Meniskusriss den Rest der Saison raus.
Das ist bitter.
Das ist bitter, ne? Also nimmt den Hawks so ein bisschen die Tiefe, die sie haben, und auch abgesehen von der Tiefe einfach ein richtig guter Spieler, vor allem auch defensiv wichtig, ne?
Ja, auf jeden Fall hat sich gut entwickelt, trifft auch vorne einigermaßen solide seinen Wurf und er ist halt nochmal ein Körper, den man irgendwie einigermaßen gegen Embiid switchen kann. Also ist natürlich nicht die Idealbesetzung da, aber wenn man jetzt im letzten Spiel gesehen hat, dass Gallinari halt in ein paar Possessions Joel Embiid verteidigt hat, da kannst du auch einfach keinen dann hinstellen. da frisst der Embiid dich dann auf. Ich glaube auch, dass am Ende die Serie halt genauso kommen wird, wie man es irgendwie so ein Stück weit prophezeit hat, dass Joel Embiid da den Unterschied ausmacht, dass sie ihn nicht werden stoppen können. Capella hat während der Regular Season schon einen ordentlichen Job gegen ihn gemacht, macht das auch jetzt nicht verkehrt. Aber Embiid ist halt einfach ein absolutes Monster. Wenn er so scored wie aktuell, wo der Dreier ganz gut fällt, wo er irgendwie aus der Midrange Stepbacks und Moves auspackt, wie man sie sonst einfach von keinem Center mit der Statur sieht und dann auch noch um den Rim herum gewohnt sicher scored, die Freiwürfe fallen immer, defensiv macht er die Zone zu. Ja, das ist ein perfekter Basketballspieler, wie du ihn in deiner Mannschaft haben möchtest. Hoffentlich platzt da die Verletzung nicht wieder auf.
Ja, ich find's vor allem beeindruckend, weil er gar nicht mal unbedingt jetzt irgendwie so in der Zone wütet, ne? Also er macht sehr viel, wie du es gerade auch schon gesagt hast, über seine Midrange-Jumper, über seinen Wurf, über seine Stepbacks, alles, was er da eben halt so im Repertoire hat. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Aber eine Szene fällt mir direkt ein, weil du gerade gesagt hast, Gallinari hat ihn verteidigt. Erinnerst du dich an die Szene, wo Gallinari da irgendwie aufsteht, ihm aufgeholfen wird und sein Teammate ihn da irgendwie hochzieht und er dabei irgendwie Embiid ein bisschen anrempelt und Embiid dann sehr sehr aggressiv reagiert hat?
Okay, nee, habe ich jetzt nicht vor Augen.
Beide ein Technical bekommen hat, wo ich mich auch schon gefragt habe, okay, Gallinari hat einfach original überhaupt nichts gemacht. Und das ist vielleicht auch wieder so ein, ja, ich weiß nicht, da bricht's manchmal so ein bisschen vielleicht auch in mir hervor, und das wollen wahrscheinlich alle nicht sehen, aber so ein Typ wie Embiid, ich würde den in so einer Playoff-Serie, wo es dann wirklich um das geht, ich würde da schon so ein bisschen den Patrick Beverley machen und da anfangen, mit irgendwelchen Spielern, die vielleicht nicht so ganz wichtig sind, da ihn mal so ein bisschen in das ein oder andere Trash-Talk-Game irgendwie zu verwickeln.
Ja, da spricht der Handballer aus dir. Wenn es nicht läuft, dann haut den Leuten einfach in die Hacken oder knallt ihnen die Ellbogen rein oder sonst was.
Es geht ja gar nicht. Also ich glaube, körperlich musst du mit Embiid vermutlich nicht anlegen. Aber ich fand es einfach interessant zu sehen, dass er da so drauf reagiert, weil ich dachte, er wäre in dieser Saison einen Schritt weiter.
Ich kann mir auch vorstellen, der braucht das vielleicht vom Typ her auch einfach so ein bisschen. Also ich hatte auch in der Vergangenheit den Eindruck, dass manche Fäden, die er sich da irgendwie aufgebaut hat, dass ihn das halt so ein bisschen pusht. So, ich projiziere mir hier meine Gegner hin, wenn sie vielleicht gar nicht da sind. Also dieses ewige Carl Anthony Towns fertig machen oder der Beef mit Westbrook und so. Das ist teilweise ja schon so ein bisschen auch inszeniert, dass ihn das halt pusht, dass er da den Eindruck bekommt, okay, der andere hasst mich, jetzt muss ich alles geben. Und dadurch hat er es vielleicht auch nochmal auf ein anderes Niveau gebracht als zum Start seiner Karriere, als er manchmal so ein bisschen einen trägen Eindruck gemacht hat. Und wenn ihm das hilft, dass er da voll reingeht, dann kann er sich von mir aus hin und wieder auch ein Technical abholen, solange er nicht rausfliegt oder gesperrt wird oder sonst was. Gehört das ja auch so ein bisschen dazu. Und ich sehe es dann lieber mal gerne, wenn da jemand so emotional wirklich mit dabei ist und versucht, sein Team zu pushen.
Okay. Sehr schön. Dann lass uns doch noch zur letzten Serie kommen, die wir noch offen haben. Ja, große Enttäuschung bisher, oder?
Ja, Wahnsinn. Die Bucks bräuchten auf jeden Fall auch mal jemanden, der die ein bisschen pusht, ein bisschen in den Arsch tritt. Die zwei Spiele waren ja dann doch sehr, sehr eindeutig. Das hatte ich so bei weitem nicht erwartet. Alle haben das irgendwie so hochgebauscht. Boah, das wird die krasseste Playoff-Serie der letzten, was weiß ich, 10 Jahre. Das ist das absolute Giganten-Matchup. Wir selbst haben irgendwie Battle of the East groß auf Instagram über unsere Beiträge und über die Preview und so geschrieben. Und bislang ist das halt eine komplett überragende Brooklyn-Mannschaft. Und die Milwaukee Bucks sind total überfordert. Das ist schon beeindruckend. 39 Punkte war die Differenz im letzten Spiel.
Ja, und auch nur, weil am Schluss massenhaft Garbage-Time irgendwie am Start war. Stimmt. Ansonsten wären die Bucks sicherlich an ihre höchste Playoff-Niederlage von 54 Punkten irgendwie rangekommen.
Ja.
Hätten sie zumindest diesen schmeichelhaften Rekord noch einsacken können. Ja, aber es ist katastrophal, was die Bucks spielen. Also da kann man gar nicht anders sagen. Und das Verrückte ist, dass bei den Nets halt einfach noch James Harden fehlt. Ne? Also das ist immer so die Sache, die man sich immer noch mal vor Augen führen muss, um dann zu sehen, wie gut dieses Nets-Team gerade spielt. Du hattest auch einen total verrückten Stat irgendwo rausgesucht, dass die Nets aktuell als Team 90-50-40 schießen.
Ja, Wahnsinn. Einfach 50-40-90 Club als komplette Mannschaft in den Playoffs, nicht irgendwie Regular Season. Ja, das ist einfach geil. Ich finde es auch, also trotz der Blowouts habe ich mir die Spiele angeschaut, zumindest bis dann bei den Nets wirklich jeder vom hintersten Eck der Bank irgendwie mit draufgeschmissen worden ist, weil die spielen schön Basketball. Also das ist geil anzuschauen. Da sind geile Zocker dabei. Kyrie Irving kann ich mir jedes Spiel von ihm anschauen, egal wie es am Ende ausgeht. Und Durant daneben, der mega Playoffs spielt, irgendwie im Schnitt über 32 Punkte oder so auflegt und der halt null gezwungen wirkt. Also bei ihnen ist es manchmal so wie bei Kawhi Leonard, dass man das Gefühl hat, er schwimmt in diesem System mit und trotzdem hat er aber halt am Ende plus 30 oder so aufgelegt und ist immer da, wenn man ihn in den Momenten braucht. Also Brooklyn macht einfach Bock zuzuschauen. Das ist geiler Basketball.
Ja, und ich finde, sie haben auch wirklich auf alles eine Antwort. Also es wäre jetzt nicht so, dass die Bucks da wahnsinnig viel probiert hätten. Und sie da vor krasse Aufgaben stellen, aber sie haben, glaube ich, auch zeitweise mal eine Zone-Defense gespielt.
Mhm.
Und da haben die Nets das auch perfekt ausgespielt. Also sie haben den Ball laufen lassen, sie haben immer wieder geschafft, irgendjemanden in der Mitte zu positionieren, was tödlich ist gegen eine Zone-Defense. Dann immer wieder Brown dahingestellt, der da den Pass bekommen hat und dann so ein bisschen den Ballverteiler gespielt hat. Also sie spielen einfach offensiv einen wahnsinnig guten Basketball. Das konnte man vielleicht noch erwarten, dass die Defense der Bucks da dagegen aber so schlecht ist, konnte man vermutlich nicht erwarten. Und noch weniger konnte man erwarten, dass die Defense der Nets richtig, richtig stark aussieht.
Ja,
also,
definitiv.
Was ich super beeindruckend finde und was auch wirklich ein Zeichen meiner Meinung nach dafür ist, dass es bei den Nets wirklich passt, ist einfach der Einsatz, mit dem die da unterwegs sind.
Mhm.
Also selbst ein Kyrie Irving gibt da Gas in der Defense, nimmt die, spielt da Closeout, geht da überall hinterher und das ist schon beeindruckend zu sehen. Blake Griffin macht einen riesen Job gegen
MVP.
Gegen Giannis Antetokounmpo. Und ja, das ist schon bitter, wenn du als zweimaliger MVP von Blake Griffin gestoppt werden kannst.
Ja.
Aber da muss man auch sagen, die Bucks, das ist einfach nicht gut, was sie machen. Sie spielen den Nets da auch in der Defense komplett in die Karten. Blake Griffin kann einfach mehr oder weniger in der Zone oder irgendwo unterm eigenen Korb auf Giannis warten. Der greift ihn dann nicht mal richtig an, sondern nimmt da einen Midrange-Jumper nach dem anderen. Und ja, dass Giannis, dass der halt immer noch nicht so gut oder überhaupt werfen kann, sollte mittlerweile bekannt sein. Und aktuell, finde ich, ist es so, dass es ist halt ein Jump-Shooting-Duell. Also die Bucks versuchen gegen das mit Abstand beste Jump-Shooting-Team, das die NBA wahrscheinlich jemals gesehen hat, zu gewinnen, indem sie genau das Gleiche machen. Und da können sie einfach nur den viel, viel kürzeren ziehen.
Ja, definitiv. Giannis ist ja auch nicht der Einzige, der nicht werfen kann bei den Bucks. Ne? Chris Middleton ist ja auch noch da. Der macht das auch ganz solide, trifft auch keine seiner Würfe. Schwacher Auftritt, finde ich, von ihm. Also es wird ja immer so viel diskutiert, wer ist jetzt die Nummer 2 bei den Bucks, wer ist die Nummer 3, ist Middleton ein klarer Co-Star, was ist, wenn der bei einem anderen Team ist, explodiert der dann? Ja, er ist halt, also er ist kein Star für mich, ist ein guter Spieler, der aber gerade mega Probleme offenbart, selber halt konstant scoren zu können, selber konstant ein hohes defensives Niveau halten zu können. Und insgesamt ist der Umbruch dann nach der ersten Runde schon echt heftig, wenn man dran denkt, dass sie die Heat mit 4-0 weggeblasen haben und alle gefeiert haben, boah, hier kommt Milwaukee und alles, was letztes Jahr nicht funktioniert hat, funktioniert jetzt auf einmal. Und aktuell sind sie komplett chancenlos. Was wäre denn passiert, wenn Brooklyn jetzt gegen die Heat gespielt hätte? Also die Bucks blasen die weg und andersrum, Miami macht dann keinen einzigen Punkt gegen Brooklyn, oder was ist da die Schlussfolgerung?
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also es lässt die Heat natürlich extrem schlecht aussehen, ja, in der Serie. Aber vielleicht noch ein paar Worte zu Chris Middleton. Also ich bin mal gespannt jetzt auf Chris Middleton, vor allem auch in Game 3 und 4, weil ich schon den Eindruck hatte, dass er auch bei vielen Würfen echt ein bisschen Pech hatte. Also es waren teilweise gute Würfe, da waren viele In-and-Outs dabei. Und da bin ich mal gespannt. Was ich gut finde, ist, dass er die Würfe trotzdem nimmt. Also, dass er trotzdem sagt, okay, ich höre nicht auf zu werfen. Das zeugt zumindest mal davon, wie er seine Rolle irgendwie auch sieht. Und ich glaube, ich würde dir da schon zustimmen, dass er kein Star ist. Er hat für mich so ein bisschen eine äquivalente Rolle, vielleicht wie Tobias Harris bei den Sixers. Vielleicht auf einem, ja, in den Playoffs aktuell auf einem niedrigeren Niveau während der Saison. Vermutlich recht ähnlich. Aber ja, die Bucks sind auch darauf angewiesen, dass er trifft und dass er diese Würfe weiternimmt, weil wer soll sie sonst nehmen? Also du willst nicht Giannis Antetokounmpo da die ganze Zeit irgendwelche Midrange-Jumper geben. Aber deshalb bin ich da mal gespannt, ob Chris Middleton seinen Wurf da einigermaßen in den Griff kriegt. Da waren teilweise auch halbwegs offene Würfe dabei. Aber das Hauptthema bei den Bucks ist für mich, dass sie mal anfangen müssen, den Nets irgendwie so ein bisschen ihr Spiel aufzuzwingen. Also sie müssen die Vorteile, die sie haben, ihre Größe unterm Korb, müssen sie nutzen. Sie müssen da Giannis viel mehr als Rollman einsetzen. Immer wenn sie das machen, passieren eigentlich gute Dinge. Verstehe ich absolut null, wie Mike Budenholzer dann irgendwie das nicht einfach jeden Angriff laufen lassen kann. Das Gleiche. Einfach ein bisschen mehr Matchup-Hunting, Giannis oder Brook Lopez irgendwie tief in die Zone stellen, irgendwie Post-Ups, tiefe Post-Ups denen geben und dann, wer soll denn das verteidigen bei den Nets? Also, und das machen die Bucks halt viel zu wenig. Sie haben teilweise klare Vorteile gegenüber den Nets in bestimmten Situationen, aber sie bringen sich einfach überhaupt nicht in diese Situation. Sie nutzen das null aus. Und auf der Gegenseite machen die Nets ja, das ist halt eben perfekt und nutzen genau die Schwächen der Bucks aus.
Ja, definitiv. Bin ich auch gespannt, ob sie das mehr machen werden, gerade die Punkte in der Zone, das funktioniert ja ganz gut. Auf der anderen Seite, Brooklyn gibt ihnen die halt auch, also die verteidigen halt den Dreier sehr, sehr gut und lassen dann in der Zone ein bisschen Raum. Ja, du kannst es dann am Ende vielleicht auch mathematisch einfach hochrechnen, wenn die Bucks jeden Angriff halt 2 Punkte in der Zone machen und die Nets dir auf der anderen Seite jeden Dreier reinknallen, dann verlierst du am Ende das Spiel halt trotzdem. Also vor allen Dingen defensiv müssen die Bucks irgendwie den Schalter umlegen, vielleicht dann auch mal ein bisschen in Transition kommen können, da ein paar einfachere Punkte machen und so. Das gibt viele, viele Punkte, in denen sie sich verbessern müssen. Vielleicht kommt da ja noch was. Ich finde die Defense, wie du es vorhin angesprochen hast, der Nets auch extrem spannend, was das ganze Thema Switching und so angeht. Dass da einfach alles konsequent geswitcht wird, egal wer dann bei wem landet. In der ersten Serie gegen Tatum konnte ich das teilweise überhaupt nicht nachvollziehen, dass dann auf einmal Kyrie gegen ihn stand und dass Durant da nicht dran geblieben ist. Er hat es in seinem Podcast so ein bisschen erklärt, dass sie halt versuchen, damit irgendwie den Flow der gegnerischen Offense einfach zu unterbinden und dass man damit quasi immer den Spieler zwingt, halt selber quasi in Isolation dann Lösungen bringen zu müssen, der am Ball ist. Und das ist ja auch so ein bisschen das, wo Middleton gerade ein Stück weit einfach scheitert, weil er das halt nicht hinbekommt, weil er es vielleicht gewohnt ist, dass dann ansonsten irgendwie ein Switch stattfindet und kein Switch stattfindet. Das ist spannend zu beobachten. Mal gucken, ob das so bleibt oder ob dann auch die Nets da wieder reagieren, nachdem Milwaukee jetzt vielleicht ein bisschen anders angreifen wird. Also mit ein bisschen Glück können wir da durchaus auch immer noch eine spannende Serie bekommen. Du sagst es ja selbst auch immer so schön, die Serien fangen an, wenn das Heimteam mal verloren hat. Das ist immer noch nicht passiert, steht 2-0 für Brooklyn. Wenn ihr das jetzt hört, wisst ihr schon, wie das dritte Spiel ausgegangen ist. Und vielleicht bekommen wir dann ja noch eine schöne Serie, durchaus möglich.
Ja, interessant wird natürlich auch noch, wie es mit den Verletzungen bei den Nets weitergeht. Für Game 3 ist Harden jetzt auf jeden Fall nochmal raus. mit seiner Hamstring-Verletzung. Gut, ich kann mir jetzt auch vorstellen, also grundsätzlich glaube ich schon, dass er so eine Hamstring-Verletzung zieht sich ja in der Regel auch relativ lange. Das ist eine relativ undankbare Verletzung, die man in so einer Saisonphase haben kann. Gleichzeitig ist es ja aber auch so, ich wüsste jetzt nicht, selbst wenn Harden halbwegs fit wäre, ob man ihn da unbedingt in Game 3 dann direkt bringt.
Nee.
Oder vielleicht noch mal rauslässt. Vermutlich eher Letzteres oder zumindest nur ein paar Minuten irgendwie mal spielen lässt, aber dann kann man es auch gleich lassen. Neben Harden auch noch Jeff Green, der ja bei den Nets fehlt, der auch eine relativ große, prominente Rolle eigentlich immer gehabt hat, den sie jetzt da auch ganz gut ersetzt bekommen. Und das fand ich ganz interessant, der ist ja auch an der Plantarfaszie verletzt. Ist mir heute Mittag aufgefallen, das ist ja die gleiche Verletzung, die Goran Dragic in den Finals letztes Jahr hatte.
Mhm.
Fand ich irgendwie interessant, weil das so ein bisschen dafür spricht, dass wir Jeff Green wahrscheinlich in den Playoffs nicht mehr sehen werden. Weil das ja scheinbar eine Verletzung ist, die sehr, sehr schmerzhaft ist und auch einfach relativ lange braucht, also zumindest ein paar Wochen, bis sie ausgeheilt ist. Aber ja, jetzt höre ich mal lieber auf zu sprechen, bevor ich mich da aus medizinischer Sicht im Kopf und Kragen rede.
Besser ist das. Ist auf jeden Fall eine wichtige Personalie, Jeff Green, und würde den Nets auf jeden Fall wehtun, wenn er da gar nicht mehr eingreifen kann. Was ich bei Harden so krass finde, scheinbar reicht's ja immer zwei von den dreien da zu haben, um irgendwie tatsächlich Spiele gewinnen zu können. Und ich finde das schon extrem faszinierend, was das halt perspektivisch, wenn man es übertreiben möchte, für die ganze Sportart oder für die ganze Liga bedeuten kann, wenn die Nets jetzt mit so einem Konstrukt tatsächlich Meister werden würden. Weil du holst ja dann einfach deine drei Stars. Einfach ist es natürlich nicht, aber ist schon irgendwie machbar. Und dann sagst du denen, ja, im Prinzip kann immer einer frei haben. Waren ja immer nur ein oder zwei von den Stars da. Wir kommen ganz gut durch die Regular Season damit. Die Rollenspieler passen schon. Dann selbst in den Playoffs, ja, Kyrie, wenn du halt dann mal zum Geburtstag musst, von wem auch immer, dann gehst du halt mal ins Spiel und dann machen die anderen beiden das. Also das nimmt ja, das blamiert also ja jedes andere Team und das macht ja alles kaputt, was man eigentlich unter Sport oder so.
Oberliga.
Ja, genau, ohne Scheiß. Ja, der Andi, ja, der ist heute beim Geburtstag von der Oma, deswegen müssen jetzt der Peter und der Marc heute mal übernehmen. Und dann, das ist, also, ist ganz strange.
Ja, auf jeden Fall interessanter Punkt, wobei man ja wahrscheinlich auch einfach sehen muss, dass das halt zumindest Harden und Durant wahrscheinlich zwei der besten Scorer sind, die es jemals in der NBA gab. Kyrie da zumindest, wenn es drauf ankommt, wahrscheinlich auch nicht viel hinten dran ist. Von dem her kann man das wahrscheinlich auch nicht so eins zu eins einfach irgendwo kopieren, weil es einfach nicht so viele Spieler gibt. Also ich weiß nicht, wen würdest du denn, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, quasi das parallel in einem anderen Team so aufzustellen mit drei Spielern außer denen, wen würdest du nehmen?
Luca, Zion. Ja, kommt es auch drauf an, ob es um die nächsten Jahre geht oder direkt um die stärksten Spieler aktuell.
Einfach nächstes Jahr, stell dir ein Team zusammen mit den drei Superstars, so wie es gerade gesagt hast, das nächstes Jahr dann den Titel gewinnt.
Luka, Zion und Tatum.
Ja, okay.
Die gewinnen dann auch die nächsten fünf Jahre den Titel.
Fänd ich interessant. Also, wüsste ich gar nicht. Also,
müßig
darüber jetzt zu diskutieren, aber
es waren jetzt sehr auf junge Spieler ausgeprägt, ne? Vermutlich bekommst du es noch besser hin, wenn du irgendwie davon ausgehst, dass Anthony Davis fit ist, du einen Kawhi Leonard daneben stellst und, keine Ahnung, Steph Curry, Damian Lillard oder so, dann reißt du wahrscheinlich auch alles ab. Da gibt's, denke ich, viele, viele Kombinationen. Aber weil du die stärksten Spieler und so gerade damit ja so ein bisschen ansprichst, sind wir für dich gerade am Ende von einer Ära? Beginnt gerade irgendwie ein neues Zeitalter? Das Zeitalter nach LeBron und Curry, das Zeitalter nach den Lakers, den Warriors. Es sind neue Gesichter irgendwie in den Playoffs. Es sind auch vor allen Dingen Teams in den Playoffs, die man jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt in den Finals oder gar als Champion gesehen hat. So ein bisschen beginnt gerade ein Umbruch, oder?
Ja, ich würde auch sagen, es ist so ein bisschen Götterdämmerung. LeBron James, Steph Curry die letzten 10 Jahre massiv geprägt haben, beide dieses Jahr relativ früh in den Playoffs raus, beziehungsweise gar nicht in den Playoffs. Ich würde aber schon sagen, dass die beiden, dass wir von den beiden in den nächsten 1 bis 2 Saisons schon nochmal richtig was erwarten können. Also ich glaube, wenn LeBron so auch nach eigener Aussage jetzt einfach mal eine komplette Offseason hat, da mal wieder ein bisschen die Beine hochlegen kann, komplett gesund werden kann, Anthony Davis dann noch wieder fit ist, sehen wir, glaube ich, schon nochmal einen anderen LeBron, als wir es dieses Jahr gesehen haben. Und ich glaube auch bei Curry, also ich meine, Curry hat ja eine unfassbare Saison gespielt. Also ich glaube, es gab ja wenig Spieler, die besser waren als er. Ist, glaube ich, auch Dritter geworden beim MVP Ranking. Dritter. Und von dem her, wenn man da dann halt mal sieht, dass nächstes Jahr vermutlich Klay Thompson dazukommt und Draymond Green fit ist, dann haben die da wieder ihre Big Three im Golden State. Und dann glaube ich schon auch, dass die Warriors da wieder um den Titel mitspielen können. Von dem her glaube ich, dass es wahrscheinlich so 1, 2, vielleicht auch 3 Jahre zu früh kommt. Aber trotzdem ist es natürlich krass, was wir da aktuell sehen. Und man muss sich um die Zukunft der Liga definitiv keine Sorgen machen.
Nee, es ist heftig, was danach kommt. Macht mega Spaß, das zu sehen. Booker, Tatum, Mitchell, Morant, Doncic. Man kann so viele Namen nennen, die jetzt echt schon heftig abgeliefert haben. Zion Williamson haben wir noch gar nicht gesehen in den Playoffs. Das wird dann nächstes Jahr hoffentlich noch mit dazukommen. Auf der anderen Seite ist der Abgesang vielleicht noch ein bisschen früh für die aktuellen Götter, wie du sie genannt hast. Da kommen ja auch noch ein Leonard, ein Durant mit dazu und so, die gerade auf Top-Niveau spielen, die da auch eher in die Generation Curry und LeBron reingehören. Von daher so viel Talent wie vielleicht noch nie. Was ich in Bezug auf die Teams spannend finde, wo ich von alleine niemals drauf gekommen wäre, das habe ich auf Instagram irgendwo gesehen, von den Mannschaften, die jetzt noch quasi in den Playoffs sind, haben die Nets, die Clippers, die Suns, die Nuggets und die Jazz noch nie einen NBA-Titel gewonnen. Die einzigen, die schon einen gewonnen haben, sind die 76ers. Also der letzte war 1983, die Bucks 1971, also vor absoluten Ewigkeiten mit Kareem Abdul-Jabbar damals noch. Und die Atlanta Hawks, da ist es noch länger her, da war es 1957. Also wir haben definitiv Franchises jetzt im Rennen um den Titel, die das nicht so gewohnt sind, bei denen die Fanbases auch nicht so gewohnt sind, dass es da einen Titel geben wird. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erleben wir es dieses Jahr sogar, dass jemand den Titel holt, der ihn vorher noch nie mit nach Hause nehmen konnte. Das ist schon ein bisschen auffällig bei der ganzen Dominanz und auch bei den Gesprächen in den letzten Jahren. Die Warriors sind irgendwie light years ahead, die Cavaliers waren Jahr für Jahr in den Finals. Tut doch mal ganz gut, auch wieder ein paar andere Teams da erleben zu können.
Definitiv. Ist auf jeden Fall spannend und natürlich auch für die jeweiligen Fans der Franchise natürlich auch ein Riesending, wenn die da entweder zum ersten Mal oder nach unfassbar langer Zeit endlich mal wieder einen Titel holen können.
Birgt für die Liga natürlich auch immer so ein Risiko, was Ratings und so angeht, ne? Also jetzt irgendwie ein Finale Nets gegen Clippers oder so hört sich erstmal geil an, weil das sind die 2 größten Märkte in den USA, irgendwie New York und LA. Auf der anderen Seite sind das halt ja mickrige Franchises im Vergleich zu den Lakers oder den Knicks. Da gibt's nicht viele Fans, nicht viel History. Oder wenn man sich vorstellt, irgendwie die Jazz gegen die Bucks oder so in den Finals, das sind halt sehr, sehr kleine Märkte. Mal schauen, wie sich die Quoten dann da in den USA entwickeln. Da schauen ja auch ständig alle drauf, weil die erste Runde jetzt wieder sehr, sehr geil war im Vergleich zum letzten Jahr. Jetzt ist Curry nicht mehr da, LeBron ist nicht da. Bleibt spannend.
Ja, bin ich auch mal gespannt, wie sich das entwickelt. Interessant finde ich auch noch, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, dass sowohl im Westen als auch im Osten Nummer 1 und 2 in den Conference Finals stehen. Also Utah gegen Phoenix und die Brooklyn Nets gegen die 76ers wäre auch interessant. Dann haben sich wirklich die 2 konstantesten Teams durchgesetzt.
Stimmt.
Aber vielleicht noch mal kurz zu den jungen Spielern dieser neuen Ära. Also wenn man das Ganze rein basketballerisch betrachtet, würde ich da definitiv mitgehen. Aber wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass vorhin auch bei Magic Johnson und dass bei den Spielertypen halt einfach noch mehr dazu gehört, als die reine basketballerische Leistung, also viel auch Engagement und Tätigkeiten abseits vom Platz oder irgendwie so eine krasse Spielweise, dass eventuell sogar eine Regeländerung irgendwie angepasst oder eine Regel angepasst werden muss. Wie siehst du da die junge Generation? Also findest du, da gibt's jemanden, der vielleicht auch abseits des Platzes einen ähnlichen Einfluss haben kann wie einen LeBron James oder wahrscheinlich noch krasser und es erlebt hat, einen Michael Jordan?
Ja, das ist eine mega, mega schwierige Frage. Das ist halt, viele stehen ja doch noch relativ am Anfang. Also selbst ein Doncic oder so hat ja jetzt auch noch nicht so viele Jahre gespielt. Bei dem würde ich sagen, dass er von der Spielweise und dem Auftreten auf dem Platz und so halt die größten Chancen hätte, um tatsächlich perspektivisch mal mit Jordan, LeBron und so weiter in einem Atemzug genannt werden zu können. Williamson hat das irgendwie athletisch. Ich finde es insgesamt spannend, wie viele Nicht-Amerikaner da halt in solchen Listen jetzt mit auftauchen. Also ein Giannis, ein Luka, ein Jokic ist jetzt gerade MVP geworden. Das könnte halt auch nochmal extreme Auswirkungen auf Europa haben und irgendwie so die weltweite Vermarktung der NBA, die ja schon unfassbare Level erreicht hat, aber nochmal so ein bisschen weiter pushen. Und da könnte sich halt jemand etablieren, der dann tatsächlich sagt, okay, damit wurde Basketball oder die NBA jetzt zu so einem Worldwide zu so einer weltweiten Geschichte einfach und zu so einem tatsächlich weltweiten Ding, dass irgendwie alle Länder und alle Kulturen begeistert. Da sind wir aktuell noch nicht. Das ist schon sehr USA-zentriert. Die Entwicklung geht da aber so ein bisschen hin. Und ansonsten alles, was die so außerhalb vom Court machen, was jetzt Stiftungen angeht und so, da haben die Jungen, glaube ich, jetzt eher einen Vorteil. Die schauen sich halt ab, was die anderen so gemacht haben. Da gründet jeder seine Stiftung irgendwie schon gefühlt mit Anfang 20 und kümmert sich dann um seine Community und so. Das ist ja schon bei sehr vielen jetzt schon auffällig früh mit dabei, was man absolut nur begrüßen kann. Also das ist ja schön zu sehen, was die da für Einflüsse nehmen können. Aber ja, wirklich so ein Next Level schon ist schwierig.
Aber ich finde, das ist eben ähnlich wie im Fußball auch. Also ich möchte jetzt nicht diese komische Debatte aufmachen, dass wir irgendwie Typen brauchen und ich will definitiv keinen
Effenberg, Ballack.
Kein Effenberg oder Mario Basler, die da einfach irgendwie irgendeinen Quatsch in die Mikrofone brabbeln. Das auf keinen Fall. Aber trotzdem habe ich schon das Gefühl, dass schon sich einfach alles auf einem unfassbar professionellen Level bei den ganzen jungen Spielern auch abspielt, ne? Also die sind von klein auf mittlerweile irgendwie auch drauf gebrieft durch die ganze Aufmerksamkeit, die sie schon in frühen Jahren bekommen, wie sie mit den Medien umgehen und alles. Und ich finde, da gibt's schon teilweise relativ wenig so um den Sport herum noch, das irgendwie erzählt werden kann. Also Jason Tatum, ja, weiß nicht, was da so passiert. Luka Doncic vielleicht noch am ehesten, aber also da, weiß nicht, ein Jaylen Brown sticht da heraus mit seinem Engagement, weil der sich halt wirklich krass engagiert und auch wirklich halt in der Öffentlichkeit die Stimme für Themen erhebt. Das machen viele andere wahrscheinlich auch, aber irgendwie fällt es mir nicht so, ist es noch, vielleicht auch noch nicht so präsent, dass es so bei mir ankommt. Aber vielleicht noch ein kurzes Quiz zum Schluss für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Fällt mir gerade spontan ein. Es gab 6 MVPs bisher, die nicht aus den USA kamen. Kommst du drauf?
Auf keinen Fall auf alle. Nowitzki, Jokic haben wir schon mal 2, ne?
Yep.
Hakeem.
Yep.
Nash, zählt das, weil Kanada ist nicht USA.
Ja. Ja.
Wie viel habe ich? 4?
4. Es sind vielleicht auch doch nur. Irgendwie fehlt in meiner Liste, glaube ich, einer. Ich glaube, es sind.
Die Europäischen müssten wir damit alle haben, oder?
Ja, einer fehlt noch, come on. Das ist relativ einfach. Hast du noch nicht genannt, oder? Giannis.
Ja, okay. Ja, lol. Ja.
Ja, vielleicht, jetzt muss ich gerade selber mal gucken. Ich habe heute Mittag irgendwas gesehen, dass es 6 waren. Aber vielleicht sind es auch nur 5. Aber okay, stark. Also klar, sind natürlich auch immer, dadurch, dass sie MVPs waren, relativ bekannte Spieler. Du guckst gerade mal noch mal kurz nach, wer der Sechste sein könnte.
Ja, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, der da in der Liste fehlt. Ich finde es aber auf die Schnelle nicht. Wenn ihr es wisst, wer ist der Sechste, wenn es ihn gibt, nicht Amerikaner, der MVP geworden ist, lasst uns gerne wissen. Instagram @thewipesmag oder Twitter, wo auch immer, ihr findet uns schon. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit, Jonas. Hat Bock gemacht. Hören wir uns nächste Woche wieder.
Sehr gerne. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschö.